Hallo Gautis, du stehst schon wieder da, parat?
Am Wegrand.
Oh, tolle Pflanze hast du da vor dir. Schau mal.
Ein Podcast zum Aufblühen.
Also gut, also wir sind jetzt da, komm, sag mal.
Das ist Scharbox-Kraut.
Mit dem Beat Fischer.
Gell, kann ich da sagen. Gell ist es.
Und dem Thies Wachter.
Also, jetzt nehme ich wieder das andere mit.
Scharbox-Kraut. Ranunculus ficaria.
Wieso ist das spannend, das Scharbox-Kraut?
Ja, erstens, weil es gelb blüht. Etwas, was gelb blüht, das ist ein extra Reiz für mich. Da muss ich schauen.
Also, da muss man jetzt natürlich auch sagen, du bist einfach ein Gel-Fetischistenart, oder? Also, du tust zum Beispiel alle Geschenkpäckchen tust du Gel einpacken und so, oder? Das muss ich jetzt verraten. Also, das Gel, ich weiß nicht, wieso dass du Gel so dermaßen toll findest.
Im Leben weisst du nicht immer alles, aber die Sachen weisst du, dass es ist und das nimmst du so. Und es ist tatsächlich so, wenn ich draußen bin, wenn etwas gelb blüht, dann schaue ich besonders. Und Scharbox-Kraut ist so eine niederliegende Pflanze, die wir im Wald hier haben und ist auch so ein sogenannter Frühlingsgeophyt, also einer, der sehr früh im Frühling eben blüht, bevor das Laubbäume das Laub draussen haben. Das heisst, jetzt haben wir immer noch die Situation, dass alles Licht an Waldboden kommt. Und jetzt schauen wir uns das mal genauer anschauen. Das heisst, wir gehen auf Knäu. Es ist ein niederliegendes Gewächs, das Scharbox-Kraut. Was sehen wir? Wir fangen gerade an mit den Blüten, weil die sind wirklich am auffälligsten. Das sind wieder so einzelne Kronblätter. Das sind manchmal 7, 8 bis 11 von denen. Zählen mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in dem Fall. So ein bisschen schlank, länglich. Und dann im Zentrum haben wir gelbe Staubblätter. Und im Zentrum an der Basis, das, was so grün leuchtet, das ist der weibliche Teil der Blüte mit den verschiedenen Fruchtknoten und den Narben dran.
Also eigentlich sieht das so aus wie ein Buschfindröschen, einfach gelb.
Das ist super, Thies. Weil es ist auch die gleiche Pflanzenfamilie. Und wenn etwas die gleiche Pflanzenfamilie ist, dann haben wir viele Ähnlichkeiten. Das heisst, der Bauplan ist vielfach sehr ähnlich von den Blüten. Das ist auch ein Hannenfussgewächs. Toll ist auch, wenn wir Blätter anschauen und hier ein bisschen graben, sehen wir sie. Aha, die sind so herzförmig, also ründlich. Ganz andersstitzig als das Buschwindröschen. Was ihr hier seht, es kommt aus dem Boden raus. Ein Trieb mit ganz vielen Blättern. Und nachher hat es so am Boden kriechende Triebe und dann kommt die Blüte. Das heisst, auch das Pflänzchen ist fähig, so Teppiche zu bilden. Und ganze Bestände sind einfach dominiert durch das Scharbox-Kraut, weil es so kriechende Triebe hat. Und das ist natürlich immer clever, wenn ein Pflänzchen alles dominiert, weil der ist es der Chef. Weil es geht ja auch um Konkurrenz, Licht, Nährstoff, Wasser aus dem Boden. Und wenn ich das Ganze, da jetzt hier haben wir so ein Högali vor uns, kann überwachsen, dann kann ich das am besten nutzen oder am meisten nutzen.
Durch du dich in die Pflanzen versetzen, wenn du über Pflanzen redest?
Ich glaube schon. Ich probiere immer mehr die Situation vorzustellen, wie ich jetzt wäre an dieser Situation.
Also jetzt stellen wir uns vor, du bist ein Scharbox-Kraut. Wie geht es dir jetzt da auf dem Hügel?
Ich bin happy, absolut. Jetzt habe ich Hightime. Ey, ich blühe voll. Ich warte natürlich noch auf Bestäuben, für das tue ich eigentlich blühe. Das sind Insekten. Und bei denen würde ich diesen Insekten, das sind verschiedene Insekten, Fliegen und Bienen, und würde ich etwas anbieten. Und an der Basissonde habe ich Nektar. Das sieht man aber fast nicht, wenn ich da eins nehme. Da hat es ganz wenig Nektar. Nektar ist nichts anderes als Zuckerwasser. Oder auch Pollen, die ich anbieten kann. Jetzt habe ich eine Blüte genommen und schaue die eigentlich noch genauer an. Also, ich sehe hier noch einen Kreis. Siehst du das hier? Mhm. Die gelben Kronblätter haben in der Mitte wie eine Linie. Und wenn ich alle Kronblätter nehme, sieht das ein bisschen aus, wie es einen Kreis hat innerhalb von diesem Blütenkreis. Das ist etwas, das wir fast nicht sehen. Aber ich bin sicher, die Insekten sehen das und das ist wie ein Saftmahl für die. Das heisst, es ist eigentlich eine Markierung, die am Boden ist oder auf der Blüte. Ähnlich wie ein Pilot, wenn er auf einen Flughafen kommt, wo nachher die Striche sieht, dass er genau weiss, wo muss ich hinfliegen. Und da ist der Kreis, das Saftmahl, genau das Gleiche und das sagt im Insekt, hier musst du fliegen, so verlierst du keine Zeit und dann kommst du gerade etwas über, weil hier an der Basis ist der Nektar, Zuckerwasser, das heisst nichts als eben Nahrung. Und es ist halt so, weil wir nicht gleich sehen wie die Insekten, ist es für uns manchmal schwierig wahrzunehmen, aber da haben wir es andeutungsweise.
Also es ist eine schöne Pflanze, es ist gelb, das gefällt dir besonders gut, mir eigentlich auch noch so, aber gibt es denn irgendetwas Besonderes jetzt an dieser Pflanze?
Ja, es ist natürlich giftig. Wieder, wie ein Hanenfußgewächs giftig ist. Wenn man zu viel von deren isst, Vergiftungserscheinungen sind Übelkeit, Erbrechen und Durchfall.
Hast du das schon mal erlebt?
Nein, das noch nicht, weil das weiss ich, dass es giftig ist. Aber der Name, der deutsche Name, Scharbockskraut, ist eben clever. Weil Scharbock ist ein alter Name von der Krankheit Skorbut. Skorbut ist eigentlich nichts anderes als eine Vitamin-C-Mangel-Krankheit. Und C-Fahrer früher, wenn die raus sind, haben die ein Problem gehabt, dass sie nicht viel frisches Gemüse mitnehmen konnten. Weil das war verdorben. Was haben sie gemacht? Sie haben die Blätter genommen von dieser Pflanze, die wir hier vor uns haben, vor dem Scharbockskraut. Die sind gesammelt worden und die sind sehr Vitamin-C-reich. Und die haben es nachher gegessen auf ihrer Schifffahrt. Und haben so den Vitamin-C-Mangel, den man ja früher auf dem Schiff hatte, weil man eben nichts Frisches hat, können verzögern. Und das ist der Grund, wieso die Pflanze Scharbockskraut heisst.
Jetzt hast du gerade gesagt, sie sind giftig.
Genau. Und das ist der kleine Widerspruch, der so gelöst werden kann. Man muss die Blätter sammeln, bevor die Blüten da sind. Sobald die Blüten da sind, werden die Giftstoffe aktiviert oder gebildet in den Pflanzen. Aber bevor sie blüht, sind sie absolut ungiftig und man kann sie also selber auch essen und in einem Quarksösel und so integrieren. Und es hat so ein einen nussigen Geschmack. Also man kann jetzt auch eins essen, das ist kein Problem, so ein kleines Ding. Es darf einfach noch nicht blühen. Und das ist gut. Das Nussige spüre ich jetzt nicht. Es ist leicht scharf im Abgang.
Das sagst du mir dann, wenn es dir übel wird oder so?
Nein, es ist gut. Bei dieser Menge ist sowieso kein Problem.
Aber also du kannst einfach eine Pflanze nehmen, die keine Blüten dran hat. Also rundherum hat es ja Blüten, aber es hat auch viele Blätter. Wie weisst du denn, dass die Blätter nicht zu dieser Blüte gehören?
Ja, da musst du schauen. Schau, da können wir sehen. Da haben wir ja einen Blütenstand und da ganz viele Blätter. Da gehe ich ein bisschen nebenan schauen. Aha, da haben wir noch überhaupt keine Blüten. Also von denen könnt ihr sammeln. Aber du musst dir das mal vorstellen. Ich meine, so ein Blättchen hat einen Durchmesser, schon ründlich, herzförmig von einem Zentimeter. Hey, wie viel was die gesammelt haben. Und den haben sie so können lagern auf dem Schiff. Sonst würde man das nicht aufschreiben. Und es muss wirklich sehr Vitamin-C-reich sein. Und so hat man wirklich die Krankheit können, auch weg, ich sage nicht verhindern, sondern rauszögern. Je nachdem, wie lange die Reise auch gegangen ist.
Das ist nicht ein bisschen gefährlich, wenn du da quasi aufrufst, um die Blätter zu essen.
Ich sehe da hunderte, tausende, wenn ich von Anfang zähle.
Nein, ich meine nicht für Pflanzen, sondern für Menschen. Es ist typisch, dass du als Botaniker wieder das Gefühl hast, gefährlich ist bezogen auf Pflanzen, dass der Pflanzen schadet, den Menschen.
Ah, den Menschen habe ich nicht so Angst. Das ist nicht so das Problem. So, aber jetzt werde ich etwas anderes noch zeigen. Ich habe probiert, etwas schon zu suchen vorhin, wo ich realisiere, dass es noch nicht gibt. Wir haben jetzt schon gesehen, wie die Pflanze bestäubt wird durch Insekten. Und die, wenn sie die Bestäubung erfolgreich ist, gibt es natürlich die Früchte. Und im nächsten Jahr könnten die wieder keimen. Das ist eine einfache Sache. Und ich habe noch so geschaut, ob es Brutknöllchen hat. Das sind ganz kleine, braune Böllchen, die an der Basis der Blätter wachsen. Und es ist eigentlich so, dass die erst nach dem Verblühen sich entwickelt. Und ich sehe aber hier, habe ich ein Steckchen gesteckt und ich werde dir das zeigen, Thies. Ich sehe so ein Knöllchen. Das ist etwa 3 mm Durchmesser und es hat ein Blättchen und das ist das erste Blättchen von diesem Pflänzchen. Das heisst, Das ist ein Knöllchen vom letzten Jahr, das gebildet wurde. Dann geht das ab und das wartet, bis es eben Frühling ist. Und dann fängt es an zu keimen. Ein Teil, das ist die Wurzel, geht in den Boden. Und das andere sind die Blätter, die jetzt entstehen. Und das ist eine sogenannte vegetative Vermehrung, weil das Brutknöllchen hat genetisch genau exakt den gleichen Code eigentlich wie die Mutterpflanze. Während dem ja eine Frucht immer bei dem Fall da, wenn es eine Fremdbestäubung gegeben hat, eine Vermischung ist vom genetischen Material. Das heisst, die Pflanze kann sich wieder auf zwei Varianten vermehren. Entweder vegetativ mit diesen Blutknöllchen, die wir hier haben, klein braun, oder eben mit der Frucht. Das ist auch der Grund, wieso man das so häufig dicht als Teppich findet, weil so eine Pflanze einen ganzen Haufen dieser Brutknöllchen machen kann. 20, 30 sind da und wenn die einfach runterfallen am gleichen Ort oder weil sie rund sind, können sie eben noch rollen. Da haben wir einen Hügel, oder? Da können sie ein bisschen runter, gewöhnt man ein paar Zentimeter und zack, kann man wieder sich neu ausbreiten.
Ja, so. Da ist wieder etwas.
Ja, ist doch schön, oder? Mit diesen Seefahrern. Also, das finde ich so eine schöne Geschichte. Und bei uns in den Wäldern, was haben wir denn mit Seefahrern zu tun?
Gut, das wächst sicher auch im Norddeutschen, oder?
Ja, genau, ist in ganz Europa. Kommt die vor, bis Asien. Das ist, die ist weit verbreitet. Die, einfach in den Wäldern und Gebüsch, die kommt sie vor. In zwei Monaten sieht man nichts mehr. Wirklich nichts mehr. Wenn die Blätter da sind von den Buchen, alles zu oben, dann werden alle Nährstoffe von diesen Pflänzchen einfach wieder in die Wurzeln deponiert. Das heisst, die haben eigentlich schon im Mai Herbst. Man kann hier kommen und sehen, dass die Blättchen nicht mehr grün sind, sondern sich verfärben. Weil das, was wertvoll ist für eine Pflanze, ist das Blattgrün. Was übrig bleibt, das, was für uns so schön ist, die schönen Farben, Gelb und Rot, das ist wertlos für Pflanzen. Aber das Blattgrün, das wird deponiert. Und in diesem Fall hier, in den Wurzeln. Und nächstes Jahr im Frühling wieder aktiviert und zack, los geht's. Und dann kann ich wachsen, blühen, bestäubt, machen Früchte und fertig ist der Zyklus und wieder alles einziehen. Jetzt tun wir noch schnell graben. Mich will wissen, was hat eigentlich die Pflanze für die Wurzeln? Ich gehe hier wieder mit den Händen runter. Mal schauen. Oh, super. Genau das. Was das Lehrbuch sagt, haben wir hier schon gefunden. Ich sehe hier so wie längliche Knollen, kann man dem sagen. Also der ist jetzt etwa einen Zentimeter lang, aber schön verdickt. Wunderbar. Und da nebenan ein bisschen kleinerer, das ist ein halber Zentimeter. Und das sind die Knollen, wo die Reservestoffe drinnen wieder gelagert werden. Und das heisst, es ist eine mehrjährige Pflanze. Nächstes Jahr kommt die wieder. Ist gut, und ich vergrabe es wieder.
Es sieht aus, als wenn es nie ausgegraben worden wäre. Also auch der Beat hat das Herz.
Und die Pflanze, die in der nächsten Episode der Beat so begeistert, heisst
Hohlknolliger Lärchensporn Corydalis cava.
Botanik Beat Fischer. Produktion Thies Wachter, Sounddesign Luki Fretz, Musik Blue Dot Sessions.